Die Frage individuelles Schicksal versus ökonomische Priorität zeigt schon das Spannungsfeld. Und dieses wird in den letzten Jahren häufig thematisiert, dass der Arzt eigentlich zwischen zwei Dingen steht. Nämlich auf der einen Seite, was er für den Patienten tun möchte, und auf der anderen Seite, dass er ökonomische Grenzen wahren muss oder Interessen bedienen muss. Aber diese Polarität ist nicht alt. Und da komme ich, ohne dass es abgesprochen ist, oder war, auf Hans Jonas, einen Philosophen aus den USA, ist ein emigrierter Deutscher, der sich 19, in den 60er Jahren, ungefähr 1967, das erste Mal geäußert hat. Und zwar ging es in den USA um die Frage, wann darf man intensivmedizinische Therapien beenden? Bedingt durch den Fortschritt der Beatmungsmöglichkeit hatten die Kollegen beobachtet, dass es Situationen gibt, wo diese Beatmung irgendwie gar kein Ziel mehr haben kann, weil der Betreffende eigentlich tot ist. So, und er nie wieder ins Leben irgendwie zurückkehren kann, weil das Gehirn komplett ausgeschaltet ist. Und dementsprechend musste ja auch aus juristischen Gründen eine Definition gefunden werden, wann ist es legal überhaupt, jetzt der Maschine den Stecker zu ziehen. Und vor diesem Hintergrund gab es eine Riesendiskussion, das war Mitte und Ende der 60er Jahre in den USA, weil damit das erste Mal sozusagen der Hirntod als Tod des Individuums eingeführt wurde. Und Hans Jonas hat das damals genannt, die pragmatische Umdefinition des Todes, weil hier nämlich ein neuer Zweck erfüllt werden soll, der Zweck der Organspende. In der Weiterentwicklung der Medizingeschichte hat Jonas sich dann damit auseinandergesetzt, dass dies nicht nur in dieser auf die Spitze getriebenen Situation eigentlich ein Problem ist, dass wir entscheiden müssen zwischen den Interessen auf der einen Seite, nämlich des Sterbenden, und eventuell den Interessen des potenziell Lebenden, wenn er ein Organ bekommt, sondern dass dies ein Problem ist, und da war er sehr, sehr weitsichtig, dass die Gesellschaft ab jetzt beschäftigen wird. Und vor diesem Hintergrund ist dieses Zitat 87 publiziert worden, dass er sagt, die Gesellschaft wird sich und vor allen Dingen die Ärzte werden sich damit auseinandersetzen müssen, dass sie immer in einem Spannungsfeld sind. Sie müssen überdenken, was darf ich für den Einzelnen tun, aber da die Gesundheitsleistung aus Sozialversicherungssystemen bezahlt wird, muss ich gleichzeitig überlegen, was tue ich der Gesamtgemeinschaft letztendlich damit an, dass ich sie mit diesen Kosten belaste. Ist das überhaupt lege artis und wie verteile ich hier meine Priorität im Sinne der Verantwortung? Eine Frage, die er selbst auch nie hat beantworten können, verständlicherweise. Gut, wenn wir diese 30 Jahre, das sind die 30 Jahre meiner oder über 35 Jahre meiner Berufstätigkeit, zurücksehen und gucken, was sich jetzt in diesen letzten 35 Jahren getan hat, seitdem dieses erste Gedanke und die erste Formulierung in dieser dualen Situation zwischen den Verantwortungsbereichen geschehen ist, dann möchte ich das ganz kurz einmal hier schlagwortartig zusammenfassen. Wir haben eine Veränderung in der Altersstruktur der Bevölkerung, wurde schon angesprochen. Wir haben immense Fortschritte in der Medizin. Wir haben dementsprechend auch eine gewaltige Kostenzunahme. Aber, und darum hier rot markiert, wir haben auch zwei Dinge, die sich damit gewaltig verändert haben. Wir haben das erste Mal in den letzten 10 Jahren den Begriff der Kommerzialisierung, nämlich als, und da komme ich gleich auch noch drauf, als eigenständigen Begriff in der Medizin. Und wir haben einen dramatischen Wertewandel. Und auch dies ist wieder etwas, womit sich die Philosophen natürlich beschäftigen und auch beschäftigen sollten, nämlich was ist der Unterschied zwischen einem Patienten und was im Vergleich zu einem Kunden. Wir haben Veränderungen in den Krankenhausstrukturen, wir haben eine andere Entwicklung in den Verantwortungs-, sprich Machtstrukturen in den jeweiligen Krankenhäusern. Nebenbei haben wir die Feminisierung der Medizin und natürlich Arbeitszeitgesetze, die zusätzlich in den ganzen Arbeitsablauf eingreifen und ein anderes Verselbstverständnis, die sogenannte Work-Life-Balance der tätigen Kollegen. Das sind nur so ein paar Schlagworte. Man könnte noch viel mehr dazu tun. Ich kann auch gar nicht auf alle eingehen. Aber wenn wir uns noch mal vor Augen führen, vor dem Begriff der Kommerzialisierung, dann müssen wir dieses ganz klar von der Ökonomie abgrenzen. Ökonomie heißt eigentlich nur sparsamer Umgang mit Ressourcen. Und das ist das, was jeder zu Hause macht, wenn er das Licht ausmacht, um Strom zu sparen. Ja, und, oder sonst irgendwo mit bestimmten Ressourcen, die begrenzt sind, vernünftig umgeht und nicht die Hälfte wegschmeißt. Kommerzialisierung hat eine ganz andere Intention. Und das sehen Sie auch aus der Definition heraus, Es ist ein Prozess, in dem die wirtschaftlichen Gesichtspunkte per se einen viel immer größeren Einfluss gegenüber ideellen Gesichtspunkten überhaupt einnehmen. Gut, was ist der Markt? Auch darauf möchte ich noch eingehen. Es ist sozusagen von Angebot und Nachfrage bestimmt der Bereich der Waren und sein Absatzgebiet. Und kommen wir jetzt mal auf die Terminologie, die wir heute verwenden, dann sprechen wir von einem Gesundheitsmarkt. Damit gehen wir davon aus, dass primär Gesundheit eine handelbare Ware ist. Und wenn ich meine, auf Ihr Wort, dass wir noch nicht mehr die begriffliche Definition überhaupt haben, was ist denn Gesundheit, dann wird es grotesk, wenn wir inzwischen von einem Gesundheitsmarkt sprechen und auf diesem Markt Gesundheit als Ware gehandelt wird. Wenn wir aber logisch weiterdenken und Gesundheit eine handelbare Ware ist, dann ist der Arzt ein Händler oder Verkäufer von dieser Ware, weil er sie anbietet. Und dann ist natürlich auch der Patient ein Kunde, der sich theoretisch für mehr Geld auch mehr Gesundheit kaufen kann. Wir alle wissen, ganz viele Patienten, die jedes Geld der Welt auf den Tisch legen würden, wenn sie irgendeine Form allein der Besserung, geschweige denn Gesundheit, sich erkaufen könnten. Und das zeigt wieder, wie grotesk die Situation ist, hier von einem Markt zu sprechen. Und ich sage immer, jeder in Deutschland ist die AOK, die damit wirbt, eine Gesundheitskasse zu sein, ja, egal, auch wenn Sie bei der AOK versichert sind, Sie werden sicher nicht gesünder als bei anderen Versicherungskassen. Die Frage, die man sich denn natürlich stellen muss, und den Begriff der Ökonomisierung bzw. Kommerzialisierung viel genauer, wer verdient denn auf diesem Markt? Und wenn wir uns das angucken, dann haben wir natürlich sowohl die Ärzte als auch die Krankenhäuser, die pharmazeutische Industrie, die Medizintechnik, die Reha-Maßnahmen, endlose Liste. Sie alle verdienen auf dem Markt. Das heißt, sie alle haben potenziell natürlich ein Interesse, ihre Marktanteile und ihren Verdienst zu steigern. Und dies hat sehr schön hier Herr Bruch und Herr Borscholdt 2013 mal pointiert zusammengefasst, der Patient als Wirtschaftsfaktor oder wie wir mit unserem Körper den Markt bedienen müssen. Grotesk, aber auch schon aus dem Titel heraus, aus dem Titel können Sie herauslesen, dass hier praktisch der Körper und der Patient nur noch als Objekt betrachtet wird, an dem sich andere sozusagen den Verdienst ermöglichen können. Der Kunde-Patient, wie sieht es nun für den aus? Der kann sich ja Gesundheit, weil wir sie noch nicht mehr definiert haben, sowieso nicht kaufen. Er hält eine Dienstleistung oder eine Ware mit Nebenwirkungen und Risiken. Er kann sie weder umtauschen noch zurückgeben und er ist eigentlich ausgeliefert, nämlich damit ein Objekt der eigentlichen Händler. Wie heißt es schön? Der Mensch dahinter verschwindet. Aber was ist der Mensch? Auch das haben wir ja noch nicht sauber definiert. Gut, was haben wir also, wenn wir es zusammenfassen, als aktuelle Situation? Wir haben den technischen Fortschritt und der hat viele Behandlungsmöglichkeiten. Aber jetzt haben wir auch Krankenhäuser, die technisch mit diesem Fortschritt ausgestattet werden. Und diese haben natürlich Kosten. Und diese müssen diese Kosten irgendwo decken. Und in der Regel können Sie sie nur decken, indem Sie eine Steigerung der Fallzahl erreichen. Dafür werben Sie Patienten. Aber da letztendlich alle Patienten bewerben, wird man nicht beliebig die Fallzahl steigern können. Sie wissen vielleicht, dass der Helios-Konzern, auch Rhön, eine Steigerungsquote von 10 bis 15% pro Jahr vorsehen. Also eine magische Zahl, 10 oder 15, je nachdem. Und jetzt müssen Sie sich überlegen, wie soll ich das bitte schaffen? Im Benchmark wird jede Abteilung sofort verglichen, wie viele Eingriffe sie hat. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin in einem 1000-Seelen-Ort und ich habe pro Jahr immer 100 Gallenblasen operiert. Jetzt muss ich nächstes Jahr 110 machen. So, nun sind aber auch nur noch 800 Bürger nach 2 Jahren da, die überhaupt eine Gallenblase besitzen. Ja, nun muss ich aber in dem Jahr, Sie müssen sich das wirklich auf der Zunge zergehen lassen, ich muss in dem Jahr dann für den gleichen Einwohnerkreis nicht 110 machen, sondern wieder 10% obendrauf. Also bin ich schon bei 120, ja. Aber es werden immer weniger, die eine kranke Gallenblase haben. Was muss ich machen? Ich muss die Operation ausweiten, die Indikationsstellung ausweiten. Das ist ja genau das, was wir auch vielerorts momentan beobachten. Und es wird immer dann zum Problem, wenn dann, auch wenn sehr selten, Gott sei Dank, aber eine Komplikation auftritt. Denn wenn diese Komplikation auftritt, dann fragt natürlich der Gutachter sofort, wie war denn die harte Indikationsstellung? Die war natürlich plötzlich nicht mehr da. Es war nur ein bisschen Oberbauchbeschwerde und dementsprechend wurde die Gallenblase entfernt. Das heißt, dieser Prozess findet nicht nur in der Viszeralchirurgie statt, der findet bei Endoprothesen statt, der findet bei Nasenkorrekturen statt, der findet egal wo statt. Ja? Da wird jedes Myom entfernt, das sich am Uterus zeigt und, obwohl es keinen Krankheitswert hat. Gut, bereits 2012, auch nicht mehr ganz jung, war eine Headline im Deutschen Ärzteblatt, woran das deutsche Gesundheitssystem krankt. Und es krankt ganz klar daran, dass es keinen Anreiz gibt, etwas nicht zu tun, sondern es gibt nur einen Anreiz, etwas zu tun. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und im gleichen Jahr natürlich die Headline, ökonomischer Druck schafft Fehleinreize. Das bezieht sich auf Herzkatheter, auf TAVIs, egal was Sie dort nehmen wollen. Es zieht sich durch alle Fächer gleich durch. Und die Gewinne für Aktionäre, auch nochmal aufgehört, die erwartet werden in 2012, die Renditeerwartung von Rhön, Asklepios, Helios hier aufgelistet, sind gewaltig. Das sind Renditeerwartungen, die dafür notwendig sein müssen, damit Aktionäre bedient werden können. Und es ist mir ein Rätsel, warum sowohl alle bundesdeutschen Bürger als auch die Politiker es tolerieren, dass aus unserem Sozialversicherungssystem überhaupt die Möglichkeit besteht, Aktionärsausschüttungen zu bedienen. Im Prinzip ist das ein Skandal, denn das umlagefinanzierte Versicherungssystem dient ja praktisch dem Rückhalt aller Bürger gleichmäßig, aber nicht der Gewinnmaximierung einzelner Aktionäre. Giovanni Mario aus Freiburg, der Ethiker, der ja auch in Deutschland sehr bekannt ist, hat dementsprechend auch schon 2012 sich sehr pointiert dazu geäußert mit seinem Artikel Ärztliche Hilfe als Geschäftsmodell. Was sind unsere Fehler im Gesundheitssystem? Meines Erachtens ist die Grundeinstellung erstens, dass Gesundheit eine handelbare Ware ist und in der Folge darum, dass ein Patient ein Kunde ist. Aber hinter diesem Gedankengang steckt noch ein bisschen mehr. Es steckt dahinter, dass wir praktisch die versucht haben in den letzten Jahrzehnten, die Medizin zu standardisieren. Und damit haben wir natürlich einen gewissen Blick auf den Patienten. Und Hans Jonas hat dann gesagt, was ist die Medizin? Hat das auch sehr prägnant in den Anfang der 80er Jahre formuliert. Und hat gesagt, ist Medizin eine Naturwissenschaft? Oder was ist es eigentlich? Und er hat es als eine Kunst definiert. Und zwar hat er ganz klar argumentiert und hat gesagt, wenn ich ein Ingenieur bin, dann kann ich an einem bestimmten Stahl mit einer gewissen Temperatur, mit einer gewissen Geschwindigkeit, dieses sozusagen zu einem Rohr formen, eine bestimmte Biegefestigkeit. Und dann hat dieses Rohr natürlich auch eine gewisse Stabilität. Aber es bedeutet, ich habe ein standardisiertes Material, ich habe ein standardisiertes Produktionsverfahren und ich kriege ein standardisiertes Produkt. Das ist das, was man übertragen hat in den letzten Jahren mit der ganzen Zertifizierung auf die Medizin. Nur, der Patient ist nicht standardisiert wie der Stahl. Er ist sehr variabel. Er ist dick, er ist dünn, er hat schwaches, er hat starkes Gewebe und. Ganz viele Faktoren. Er ist alt, er ist jung, danach ändert sich die Konstitution, das Gewebe und alles, was drumherum ist. Das heißt, dieser Vergleich hinkt von vorn bis hinten. Und für Hans Jonas war dies der Anlasspunkt, dass er sagte, er definiert es als eine Kunst auf einer naturwissenschaftlichen Grundlage natürlich, vom Wissen her, das richtige Therapieverfahren dem richtigen Patienten zuzuordnen. Weil je nach Beschaffenheit seiner Konstitution, seines Körpers, ist der beste Arzt der, der die beste Allokation von zur Verfügung stehenden Therapieverfahren und Grundsituation des Patienten überhaupt zusammenführen kann. Gut. Dieser Gedanke ist uns aber heute völlig fremd, sondern es geht nur noch danach, produktionsartig Patienten durch ein standardisiertes Verfahren durchzuschleusen, nach Möglichkeit kurze Taktung, Gallenblase, 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 Gallenblase. Gut, alles andere, was sich da drum herum rankt, die Vernachlässigung des sozialen Bereiches, der Fürsorge, wird am besten delegiert. Sei es nun in Psychoonkologen, ich habe nichts gegen Psychoonkologen, weiß Gott nicht, ich habe selbst das sehr unterstützt, dass wir welche dazu haben. Aber das ist professionalisiert in andere Disziplinen wird und dementsprechend von der Medizin an sich weggenommen wird, auch die jungen Kollegen diese Art der Auseinandersetzung gar nicht mehr lernen. Wie spreche ich dann mit jemandem, mit Angehörigen und so weiter, der unheilbar krank ist, der im Sterben liegt oder sonst etwas und so weiter? Das halte ich für etwas sehr Negatives in der Entwicklung. Gut, und das habe ich Ihnen schon gesagt, der Missbrauch des Krankenversicherungsbeitrags als Gewinne für Aktionäre. Gut, gucken wir nochmal zurück auf mein Eingangszitat. Das war ja der Ausgangspunkt für diese Ausführung. Wenn wir auch zu Jonas zurückgucken, dann hatten wir eine patientenorientierte Entscheidung und eine gesellschaftliche Entscheidung. In diesem Spannungsfeld steht der Arzt. Und die patientenorientierte Entscheidung bezog sich auf die Verantwortungsübernahme in Bezug auf die jeweils individuelle Therapie für den Patienten. Und die gesellschaftliche Entscheidung bezog sich natürlich ganz klar auf die Verantwortung gegenüber der Gesamtheit der Versicherten. Darf ich mit den finanziellen Ressourcen so üppig umgehen oder besser vielleicht nicht? Auf jeden Fall als Modell. Was haben wir heute? Wenn wir diese beiden Punkte hier stehen lassen, dann müssen wir uns ganz klar sagen, die patientenorientierte Entscheidung ist keine rein ärztliche Entscheidung mehr. Denn sie ist massiv reglementiert. Und sie ist reglementiert durch Therapieleitlinien und Therapiestandards. Ich sagte schon, dass die Standardisierung, die Zertifizierung nach den ISO des Produktes Patient. Sie ist reglementiert durch den MDK bezüglich der Verweildauer. Ja, Sie können nicht einen Hilfsbedürftigen einfach mal so länger da so im Krankenhaus lassen oder sonst was. Da müssen Sie schon breites Kreuz Ihrem Verwaltungsdirektor jedes Mal aufbringen, wenn Sie das häufiger machen. Weil der nämlich sagt, sie haben ja die obere Grenzverwalter überschritten. Und bei konzerngeführten Kliniken wird bei Aufnahme, bei manchen, wird auf das Kardex oben sofort die Aufnahmediagnose kombiniert mit der üblichen Verweildauer, dem Range, in dem die Patienten bleiben. Sodass auch jeder bei der Visite sofort sieht, zwischen 3 und 5 Tage oder 7 bis 12 und so weiter. Das ist das, was dieser Patient hier verweilen darf. Nur um den Blick der jungen Kollegen gleich in die richtige Richtung zu schulen. Macht nicht jede Klinik, aber es gibt die erst, die es tun. Die Entscheidung für die Gesellschaft, von der Jonas noch sprach, ist jetzt beeinflusst durch unser Vergütungssystem. Und sie ist nicht mehr der Gesamtgesellschaft gegenüber die Verantwortung, sondern sie ist dem einzelnen Aktionsradius gegenüber in der Verantwortung modifiziert worden, nämlich dem jeweiligen Krankenhausträger, wenn ich es jetzt mal hierauf beziehe. Man könnte es auf andere Bereiche ähnlich aussehen und die ist natürlich profitorientiert. Das heißt, ein kompletter Wandel dieser dualen Situation des Verantwortungsbereiches. Gehen wir nochmal zurück auf das, was die Grundlage dahinter ist, diese technokratische Betrachtung des Patienten und damit auch die Standardisierung der Behandlung. Ich möchte Erinnerung rufen, dass diese Art von Standardisierung ja eine Grundlage haben muss. Und das ist das in den 80er Jahren erstmals thematisierte Prinzip der evidenzbasierten Therapie. Und die Grundlage für diese evidenzbasierte Therapie, die wir einfach als ganz normal heute empfinden, obwohl sie alles andere als normal ist, sind Studien. Warum ist evidenzbasierte Therapie Blödsinn? Das ist ein ganz einfacher Grund. Es ist noch nie in der Wissenschaftsgeschichte bewiesen worden, dass das Outcome von Patienten unter Anwendung evidenzbasierter Therapiemaßnahmen besser ist. Das heißt, evidenzbasierte Therapie ist selbst nicht evidenzbasiert. Es ist eine Arbeitshypothese. Und Sie können das sehr gut nachlesen bei Herrn Cohen 2004, das ist ja auch schon eigentlich uralt, 15 Jahre, ja, dass es bisher noch keine evidenzbasierte Therapie gibt, die evaluiert wurde, untersucht wurde bezüglich ihrer Evidenzbasiertheit. Gut, nichtsdestotrotz auf diesen Fake News, könnte man sagen, ja, haben wir gewaltig aufgebaut. Nämlich, wir haben Leitlinien aufgebaut, ja, und haben gesagt, okay, die werden kategorisiert nach Evidenzleveln von Studien. Wenn Sie sich mal die einzelnen Evidenzlevel in diesen vielen 1000 oder 100 Unterpunkten einer Leitlinie angucken, dann haben Sie selten ein A oder ein B. Das meiste ist Eminence-Based Medicine. Ja? Das heißt, 3 Experten sind sich einig, so machen wir es. Ja? So, das ist dann die Kategorie E meistens oder D. Aber gut. Und dann legen wir daraus noch Standards fest und sagen, diese Standards müssen genau so eingehalten werden. Das Problem wird inzwischen, dass diese Standards, auch wenn es heißt, sie haben Leitlinienempfehlungen, sie müssen sich nicht dran, dass sie praktisch heute schon die Abweichung einer Leitlinie begründen müssen, weil dies inzwischen von den Juristen als Grundlage nimmt für korrektes oder inkorrektes Handeln. Gut, was ist nun aber mit den Studien? Wir müssen das noch einmal zurückbringen. Die Studien und ihre Einflussgröße müssen wir uns noch mal genau überlegen, was das eigentlich bedeutet. Vor allen Dingen unter diesen verschiedenen Evidenzleveln. Und wenn wir jetzt einfach mal ganz allgemein gucken, dann haben wir natürlich bezüglich der Industrie jedes neue Medikament, jedes neue Fabrikat, jede technische Innovation läuft über Studien. Und hier ist natürlich ein Interessenbias drin, nämlich der Zulassung und damit der Gewinnmaximierung. Und der Arzt hat natürlich auch, und der Arzt wird ja von, ist ja der Studienleiter und ist derjenige, der es durchführt, der hat natürlich auch wiederum ein Interesse. Warum? Entweder wegen der Einkünfte, gar nicht persönlich, aber für die Drittmittel an der jeweiligen Institution, wo er ist, und natürlich für die hochkarätige Studienpublikation. Denn Gelder und Impactpunkte sind heute unsere Bewertungsmaßstäbe an den Universitäten für gute oder schlechte Wissenschaft. Völlig unkritisch, woher die Gelder in dem Sinne kommen, auch wenn sie ein bisschen zwischen Industrie und sonstigen Geldern differenziert und gewichtet werden. Und inzwischen merken wir, dass in diesem Bereich der Studien ein völlig neuer Markt auftaucht, nämlich der Publikationsmarkt. Die Eitelkeit und auch die Notwendigkeit, der Druck im Publikationssystem führt dazu, dass es Fake-Journals gibt, die gegen Bezahlung alles drucken, was sich überhaupt nur drucken lässt. Sie zahlen 3.000 Euro und Sie können sagen, meine Großmutter ist Meerschweinchen. Das würden die drucken, wenn Sie es über 2 Seiten lang ausführen und auch begründen, warum sie ein Meerschweinchen ist. Die Sachen nennen es das zwar als Peer-Review, aber Sie könnten es trotzdem drucken. Und es gibt gab vor einem Vierteljahr eine wunderbare Fernsehdokumentation, wo ein Journalist 3 Artikel untergebracht hat. Nämlich einen naturwissenschaftlichen, einen juristischen und noch einen sozialwissenschaftlichen. In 3 Journals. Er ist sogar zu Fake Conferences eingeladen worden, die hochklingende Namen haben, obwohl er von der ganzen Materie überhaupt keine Ahnung hat. Ja? So, und es war genau dasselbe Thema, nämlich das Thema bei ihm, was er gewählt hatte, war, kann ich die Intelligenz verbessern, wenn ich irgendwie Chinoa-Samen meinen Studenten fütter oder sonst irgendetwas. Ja? So, ging alles durch. So, und darüber hat er dann eine Fernsehsendung gemacht. Überhaupt kein Problem, sie kriegen alles unter und während damit haben sie natürlich jetzt aber auch wiederum eine Riesengefahr. Denn der Patient, der alles im Netz findet, den größten Blödsinn von seriösen Wissenschaftlern wie von Scharlatanen, ja, kann nicht mehr ausbalancieren, was ist jetzt die Grundlage für die jeweilige Therapieempfehlung. Aber es ist ein boomender Markt, Journals aufzumachen, damit der eigene Name irgendwo gedruckt steht. Unabhängig davon, bei Publikationen hatten wir immer ein kleines Problem. Natürlich, Qualität einer Untersuchung, wenn wir jetzt die seriöse Wissenschaft nehmen, war immer ein Kriterium für eine Publikation. Es gab aber auch andere Beteiligungen hier, die einen Einfluss haben konnten, die Autorenbekanntheit, die Schriftleitungsbekanntheit, das Sponsoring der Industrie. Nicht vergessen, New England Journal of Medicine ist dafür schon vielfach kritisiert worden, eine Studie bezüglich eines Medikamenteneinsatzes, die dort publiziert wurde und häufig auch von den Kollegen oder der Industrie dann geschrieben wird und dort eingebracht wird, hat fast immer den Durchbruch in Leitlinien. Und das ist natürlich gerade in meinem Bereich neoadjuvante Therapie im chemotherapeutischen Bereich ein gewaltiger Impact, weil das gilt für USA, für ganz Westeuropa und dementsprechend steigert das den Umsatz grandios. Gut, und noch etwas, unabhängig jetzt von diesem rein finanziellen Einwand, wir haben einen Bias in unseren Publikationen, weil 90% aller Publikationen haben eine Positivmitteilung. Das heißt, alles, was an Negativergebnissen oder Erlebnissen überhaupt berichtet werden will, dass etwas nicht funktioniert in einer Therapie, wird von vornherein rausgefiltert, weil jeder möchte am Ende, oh toll, ja, etwas lesen und das wissen natürlich auch die Lektoren der renommiertesten und kritischen Zeitschriften. Das heißt, Negativmitteilung, dass etwas nicht funktioniert, wird primär gefiltert unbewusst und ist dementsprechend haben wir das, was wir lesen, ist eine Selektion. Das deutsche Erstblatt, auch nicht ganz jung, ne? 2004, Herr Müller-Oerlinghaus, hat damals schon in diesem ganzen Kontext Publikationsverhalten, Neueinführung von Medikamenten und Zulassung von diesen, damit sie von den Krankenkassen übernommen werden. Diesen Satz formuliert, Kenner der Szene meinen, dass ein bedeutender Datensatz schön gefärbt oder gefälscht ist. Heute ist Fälschung ein großes Thema in vielen Bereichen, aber bereits 2004 war das Problem ganz klar erkannt. Es wurde allerdings nicht weiter verfolgt, jedenfalls nicht intensiv. Und wen es gruseln möchte, zu Weihnachten empfehle ich hier von Ben Goldacre, der ist in England schon lange recherchiert, der sein Buch 2013 sowohl in England wie in Deutschland veröffentlicht hat, die Pharmalüge. Das sind die großen Skandale der Zulassung, wo die Pharmaindustrie auch ganz klar bei Täuschung und nachgewiesen Täuschung/Fälschung, kann man sagen, hier teilweise 500 Millionen Schaden in den USA zahlt. Warum? Aus der Portokasse, weil der Jahresumsatz 4 Milliarden dann für ein Präparat, das eingeführt ist, dann erbringt und insofern auch diese exorbitant hohen Summen für die überhaupt kein Problem darstellen. Noch drastischer als der Ben Goldacre hat es der Peter Götze formuliert, tödliche Medizin organisierte Kriminalität, in dem es auch um das Geflecht der sogenannten Evidence-Based Medicine geht. Und zwar das Zusammenwirken von Ärzten, von evidenzbasierter Medizin und letzten Endes kommerziellen Interessen. Und wer nun denkt, aha, das ist vielleicht irgendwer, der das geschrieben hat, dann ist es nicht irgendwer. Peter Götze war der Leiter der Cochrane Database Agency in Dänemark. Das heißt, Reviews von Studien, Bewertungen und so weiter war sein tägliches Geschäft und dementsprechend auch seine Erfahrung. Aber irgendwann hatte er die Nase einfach voll. Dann ist das Buch entstanden. Gut, gucken wir uns nochmal die Kurzfassung wieder an. Aus den wissenschaftlichen Daten werden die Leitlinien abgeleitet, auch wenn die wissenschaftlichen Daten einen Bias haben. Und aus diesen Leitlinien wird dann die Finanzierungspflicht durch die Krankenkassen abgeleitet. Und wenn dann irgendwo ein Durchbruch ist, dann entstehen natürlich, egal ob bei Medikamenten oder Produkten, entstehen neue Anreize, diese auch einzusetzen, um damit wieder für das jeweilige Krankenhaus Geld zu verdienen. Gut, das Ganze hört sich furchtbar negativ ist auch und es ist sicher nicht ganz erfreulich, weil es diese kommerzielle Spirale immer weiter antreibt. Und die Frage ist, gibt es eigentlich irgendeinen Lichtblick, der hier gegensteuert? Vielleicht einen ganz kleinen, die Diskussion, wer trägt die Verantwortung? Und es ging darum, dass bei personeller Unterbesetzung im Krankenhaus als Anlass und dementsprechend auftretender Fehler, das Groteske an der Situation ist, dass der Assistent, der in der Notfallambulanz allein ist, drei Verletzte reinbekommt und vielleicht die falsche Selektion in der Priorisierung im Moment trifft und dadurch einen Schaden verursacht, dass der haftbar ist und nicht der Krankenhausträger, weil er nicht drei Ärzte dort hingestellt hat, sondern nur einen. So, und vor diesem Hintergrund der Diskussion kam der erste juristische Artikel im Deutschen Ärzteblatt 2016. Kann es oder wird es eine Unternehmensstrafbarkeit für Krankenhausträger geben? Ein ganz wichtiger Punkt. Bisher bedeutet das Fazit daran, so schön das als vielleicht Hoffnungslichtblick für die Zukunft aussehen mag, das Fazit des Juristen ist, es sind so viele Gesetze in Deutschland auf jeden Fall umzustellen und anzupassen, dass das ein sehr langer Prozess wird und wir damit auf die Schnelle nicht rechnen können. Gut, aber trotzdem bleibt ja die Kernfrage bestehen. Immer wieder nochmal auf Jonas hin. Wer trägt denn nun die Verantwortung für unseren Patienten? Ich habe mir hier Möglichkeiten aufgelistet. Der Staat zum Beispiel. Der Staat als Gestalter von den Rahmenbedingungen, nämlich die Gesetze im Gesundheitssystem, die Abrechnungssätze, die Schutzgesetze, könnte man sagen, für den Patienten. Der Staat als Verantwortlicher für hoheitliche Aufgaben. Kann die Feuerwehr, kann die Polizei ein Profit Center werden? Können Schulen ein Profit Center werden? Ist das nicht eine hoheitliche Aufgabe? Oder Universitäten? Das heißt, müssen wir nicht Krankenhäuser in der gleichen Situation sehen, jedenfalls in einem gewissen Maß, die eine solide Grundversorgung insgesamt sichert, dass diese ohne kommerziellen Einfluss und Druck vor allen Dingen, dass diese unter ökonomischen, aber nicht unter kommerziellen Gesichtspunkten arbeiten können? Und wie ist es mit uns als Ärzte, als Sachwalter der Gewinnmaximierung? Schließlich braucht man uns da. Wo haben wir die Möglichkeit zu sagen, Stopp in diesem System und diesem Räderwerk? Die Möglichkeiten für die Einzelnen, weil ja auch hier gerade intensiv, es klang schon mal an, ja, Chirurgen, Anästhesisten, Intensivmediziner, teilweise in einzelnen Häusern sogar gegeneinander ausgespielt werden in der finanziellen Belastung und hier natürlich gewaltige Dinge auch in der jeweiligen Verantwortung der leitenden Ärzte dranhängen, nämlich die Personalstellen, die Möglichkeit der Aufrechterhaltung eines Dienstplans, die gesetzlichen Rahmenbedingungen und. Das ist ja nochmal ein Riesenthema für sich. Aber letzten Endes funktioniert das ganze System nur über uns Ärzte. Und Ärzte gibt es 350.000 in der Bundesrepublik. Da gibt es eine gewaltige Arbeit, die alle zu vereinen und zu sagen, was wollen wir eigentlich in Bezug auf die Medizin? Das wird nicht sofort gelingen können, aber es muss eine Perspektive sein, genauso wie wir uns damit beschäftigen müssen, was ist Gesundheit, was wollen wir sozusagen für die uns anvertrauten Patienten, werden wir auch uns mit diesem Thema beschäftigen müssen, wie sehen wir unseren Berufsethos und wofür sind wir bereit und wozu sind wir eben nicht bereit. Und auch das kann nur ein Prozess des langen Dialogs werden. Wenn Sie mich heute fragen, aktuelle Perspektive, Road Ahead, unclear. Wohin geht es weiter? Ich sehe allerdings für unser System im Moment doch eher schwarz. Und zwar deshalb, weil die kommerzielle Entwicklung auf einer Turboschiene ist. Und das Verrückte an der Sache ist, dass die wenigsten es wirklich realisieren. Ich nenne zum Abschluss ein Beispiel. Investoren auf Einkaufstour war jetzt gerade im Ärzteblatt eine Headline. Und was machen diese Investoren? Die Investoren gehen hin unter bestimmten Rahmenbedingungen, wo sie erst einen Krankenhausbereich haben, dann haben sie ein MVZ, dann haben sie Satelliten und. Sie kaufen Praxen auf, systematisch. Es geht hier um Praxen in der Augenheilkunde, ist ein Fokus, Radiologie, Herzkatheterplätze und inzwischen zahnärztliche Versorgung. Und warum tun sie das oder warum können sie das überhaupt? Früher waren ja alle Kollegen sehr froh darüber, dass sie autark sein konnten und ihren Beruf frei ausüben konnten. Es geht darum, dass in der neuen Generation viele junge Kollegen sich davor scheuen, diese hohen Investitionen bei ja auch hohem technischen Aufwand, ja, der vorhanden sein muss, überhaupt einzugehen. Und dementsprechend sind sie froh, dass sie einen Sitz bekommen, einen Arbeitsplatz, nicht im Krankenhaus, sondern in einer Praxis, der komplett ausgestattet ist. Und sie scheuen sich auch vor den vielen Auflagen und Regelungen und Abrechnungssystemen und was da alles dranhängt, Hygienevorschriften, egal was. So, und all dieses machen die Investoren, sie haben es durchorganisiert. Und sie sagen dem Arzt, Sie kriegen einen Vertrag bei mir, wunderbar, da ist Ihr Stuhl, da können Sie arbeiten und so weiter. Und um alles andere kümmern wir uns in der ganzen Logistik. Das ist, hört sich toll an. So würde ich eigentlich auch gerne arbeiten, bräuchte ich mich nur auf Patienten und Operationen zu konzentrieren. Aber die Sache hat natürlich einen Haken, auch wenn er nicht offen ausgesprochen wird. Der Haken ist der, dass natürlich für den Arbeitsplatz, den der Investor bereitstellt, er auch einen gewissen Durchlauf haben möchte von finanziellen Punkten. Und der Arzt wird hier bezahlt, anteilig, prozentual, nach dem, was er erwirtschaftet hat. Aber der Investor kann jederzeit sagen, pass mal auf, ich weiß auch Ärzte, die auf diesem Zahnarztstuhl ja ein paar mehr Implantate verkaufen und nicht nur einmal Garnfüllung. Und dementsprechend ist da, auch wenn es nicht ausgesprochen wird, natürlich von Seiten des Investors ein kommerzieller Druck dahinter. Bei den Augenärzten ist insbesondere die Laserbehandlung. Wie mir Kollegen sagten, ja, da muss alles gelasert werden, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ja. Und teilweise, wenn es die Kasse nicht übernimmt, dann wird es dem Patienten so lange aufgeschwatzt, bis der solche Angst hat, sein Augenlicht zu verlieren oder schlecht zu sehen, dass er es dann freiwillig bezahlt. Gut. Wenn wir uns dieses Modell jetzt angucken, dann muss man sagen, dann ist das eigentlich ein Worst-Case-Szenario. Und das Verrückte an dieser Strategie ist auch noch, wer ist denn der Investor? Viele Investoren sollen aus USA kommen, und zwar die Anleger der Rentenversicherung für die amerikanische Bevölkerung. Der Amerikaner zahlt ja eine Kasse ein und diese Kasse muss sozusagen ihr Geld irgendwo anlegen, damit es sich gut vermehrt. Aber der Markt ist ja international ein bisschen immer am Schwanken und das deutsche Gesundheitssystem und seine stabilen Preise für Gesundheitsleistungen gilt hier als sehr stabiles System. Insofern sind es teilweise amerikanische Rentenfonds, die sich hier als Investoren betätigen. Gut, aus dem Grunde auch hier das amerikanische Schild, Road Ahead Unclear. Aber wir müssen die Dinge meiner Meinung nach wahrnehmen und wir müssen die Diskussion eintreten. Und egal aus welcher Generation wir kommen, wir müssen sie gemeinsam diskutieren, um auch zu einer Lösung nicht nur für uns, sondern vor allen Dingen für die Patienten zu kommen. Vielen Dank.